Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 48. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Am 8. Oktober 2011 traf ich in Gelsenkirchen Professor Konrad Schäffer, der dort einen Vortrag über sein innovatives Konzept der Biomassenutzung gehalten hat. Und genau darüber habe ich ihn auch um ein Interview gebeten. In den nächsten 27 Minuten erzählt er uns ausführlich, worum es bei diesem Konzept geht.
Mein Name ist Konrad Schäffer. Ich war Professor an der Uni Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften in Witzenhausen. Ursprünglich war mein eigentliches Forschungsgebiet der Pflanzenanbau und der Ackerbau. Und ich bin von dieser Forschungsrichtung habe ich mich ein bisschen spezialisiert Richtung regenerative Energie, weil wir der Meinung sind, dass ein ökologischer Landbau ohne regenerative Energiequellen im Grunde nur halb ökologisch ist. Wir müssen im Grunde auch die Energiefrage in der Landwirtschaft eben hinsichtlich des Ersatzes fossiler und atomarer Energieträger lösen. Nun bietet sich die Biomasse als Energieträger neben den uns bekannten anderen Energiequellen schon deswegen an, weil wir wissen, dass Biomasse gespeicherte Sonnenenergie ist und wir sie immer dann einsetzen können, wenn es eben bei den Alternativen, wie beispielsweise bei der Windkraft oder bei der Photovoltaik, eben Versorgungsengpässe gibt aufgrund mangelnder Windstärke oder mangelnden Sonnenschein. Das Interesse an Bioenergie ist denn auch sehr groß und hat sich auch sehr verbreitet in Deutschland, aber wir sahen schon frühzeitig die Gefahren, die mit der energetischen Nutzung von Biomasse verbunden ist, nämlich, dass man zu einseitigen Fruchtfolgen kommt, dass man im Grunde nur wenige Pflanzen einsetzt, um daraus Biogas oder irgendetwas zu gewinnen. Wir haben sehr frühzeitig Ackerbaukonzepte entwickelt, die es uns ermöglichen, sogar mehr Ökologie als im ökologischen Landbau in die Landwirtschaft einzuführen. Das ist leicht zu erklären, schon deswegen, weil wir unbegrenzte Biodiversität haben können, weil jede Pflanze, egal ob Kulturpflanze oder Unkrautpflanze, natürlich ein Energieträger ist. Und aus diesen Gedankengängen heraus ergaben sich Anbaukonzepte, bei denen wir absolut auch im konventionellen Anbau auf Pestizide verzichten konnten. Wir konnten einen Mischanbau von verschiedenen Pflanzen und Kulturarten einführen und wir haben eigentlich ein sogenanntes Beikulturnutzungssystem entwickelt, dass wir gesagt haben, wir müssen das ganze Jahr über Pflanzen wachsen lassen, um den Boden zu bedecken, auf diese Art und Weise Bodenerosion auch zu verhindern, sodass es also im Grunde zu dem Resultat führte, dass wir sagen, Energiepflanzenanbau ist die Möglichkeit einer weiteren Ökologisierung der Landnutzung. Und das habe ich auch in dieser Form auch publiziert. Nun muss man sich natürlich fragen, können wir uns in Deutschland eigentlich leisten, Biomasse vom Acker für energetische Zwecke zu produzieren? Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es können. Wir müssen es sogar tun, weil wir sonst eben die gesicherte Energieversorgung nicht garantieren können. Ich nannte ja das Stichwort gespeicherte Energie, die dann eingesetzt wird, wenn die anderen Energiequellen nicht ausreichend vorhanden sind. Man muss allerdings auch bei dieser Betrachtungsweise berücksichtigen, dass wir aus der Biomasse nicht nur Strom produzieren dürfen, sondern dass der andere Bereich, nämlich die der Wärmeversorgung, ungeheuer wichtig ist. Nebenbei, ich bin absoluter Gegner von der Herstellung von Treibstoff aus Biomasse, aus den jetzt noch zu erläuternden Gründen. Aber man weiß in der öffentlichen Diskussion über Energiewende viel zu wenig, eigentlich, oder man sagt viel zu wenig über die Anteile der einzelnen Energieformen, nämlich Strom, Wärme und Treibstoff. Strom macht in Deutschland nur etwa 17% des Gesamtendenergieverbrauchs aus. Wärme hingegen 53%. Der Anteil an Treibstoff ist knapp 30%. Alle reden sie über Energie und meinen Strom und vergessen, dass der größte Anteil an Energie, die wir bereitstellen müssen, eigentlich Wärmeenergie ist. Und da muss man sich natürlich fragen, wo soll diese Wärmeenergie herkommen? Man kann natürlich sparen, das ist natürlich die interessanteste Energiequelle für uns alle, dass wir Wärme einsparen, indem wir Häuser besser dämmen. Wir können noch Wärme produzieren durch Geothermie, das heißt die Nutzung der Erdwärme, aber dieser Bereich ist begrenzt. Wir können im Sommer Wärme produzieren durch Solaranlagen. Aber selbst wenn wir die Hälfte unserer Wärmeenergie einsparen könnten oder substituieren können, wir brauchen noch ungefähr die Hälfte unserer Wärmeenergie aus Biomasse. Und dann kommt man natürlich zunächst auf die Idee, den Wald zu nutzen für diese Zwecke. Ein grober Überschlag ergibt, dass wir gar nicht genug Wald hätten, um den jährlichen Bedarf an Biomasse aus dem Wald zu decken. Außerdem ist es viel zu schade, Wald, also Holz, für Wärmezwecke zu verwenden, weil das Holz ja viel höherwertigen Verwertungen zugeführt werden muss. Wir kommen also nicht drum herum, nach Nutzungsmöglichkeiten für die Wärmebereitstellung aus den übrigen Biomassen zu suchen. Und dafür muss man natürlich auch entsprechende Konzepte entwickeln. Wir haben ja nicht nur landwirtschaftlich, also im Ackerbau angebaute Biomassen, sondern wir haben natürlich auch viele Grünlandflächen, die heute nicht mehr genutzt werden, weil es sich für die Bauern nicht lohnt. Wir haben natürlich auch viele Naturschutzflächen und andere Flächen wie Parks und dergleichen, deren Biomasse auch nicht genutzt wird. Und wir haben die großen Grünschnittmengen aus den Kommunen, die weggeworfen werden quasi und noch Entsorgungsgebühren verursachen. All diese Biomassen könnten wir in Kombination auch mit dem eben erläuterten ökologischen Anbaukonzept für Biomasse aus dem Acker, können wir energetisch nutzen. Und jetzt eben, das unterscheidet uns jetzt von dem, was allgemein im Augenblick bei der Benutzung von Biomasse vom Acker geschieht, jetzt nicht in simplen Biogasanlagen, deren Nutzungseffizienz viel zu niedrig ist, sondern über ein neues Konzept, das wir entwickelt haben, nämlich wir konservieren sämtliche Biomasse, die wir gewinnen, auch diese Abfallbiomassen, die ich eben nannte, in Form von Silage, das ist nichts anderes als Sauerkraut. Und der Verfahrensschritt, der jetzt ganz wichtig ist, ist, wir pressen jetzt diese Silage in einer Presse ab und gewinnen zwei Produkte, nämlich einmal Presssaft und auf der anderen Seite den Presskuchen. Der Presssaft enthält sehr viel leicht lösliche Biomasse, wie Stärke, Zucker oder auch Fett. Und dieser Presssaft wird dann in einer Biogasanlage vergoren. Das ist jetzt schon ein sehr simples Verfahren, weil diese Inhaltsstoffe dieses Presssaftes ganz schnell abgebaut werden. Wir brauchen keine aufwendige Biogastechnik mit langen Verweilzeiten und großen Rührwerken, sondern es geht ganz schnell. Das geht in unseren Laborversuchen. Innerhalb von 5 Tagen ist aus diesen Biomassen, die in dem Saft sich befinden, Biogas entstanden. Auf der anderen Seite haben wir diesen Presskuchen und den trocknen wir mit der Wärme des Blockheizkraftwerkes, das gängige Verfahren der Stromproduktion, indem man jetzt das Biogas über ein Blockheizkraftwerk nutzt und da fällt zwangsläufig Abwärme an. Diese Abwärme nutzen wir zum weiteren Trocknen dieses Pressgutes. Und aus diesem getrockneten Pressgut machen wir jetzt Pellets oder besser einfache Briketts und die können dann für Heizzwecke verwendet werden. Das Elegante an diesem Verfahren ist aber, dass wir durch den Abpressprozess ein Pressgut herstellen, das weitgehend befreit ist von brenntechnisch störenden Inhaltsstoffen, von Mineralstoffen wie Kalium und Chlorid. Und das ist im Grunde das große Problem, wenn man Biomassen aus der Landwirtschaft, wie beispielsweise Stroh, direkt verbrennen will. Die Inhaltsstoffe, gerade das Kaliumchlorid, sind viel zu hoch. Die Anlagen korrodieren und es gibt andere große Nachteile wie Dioxinbildung und dergleichen. Diese ganzen Probleme lösen wir. Wir produzieren aus diesen ganzen eben schon vorgestellten Biomassen, aus den Abfallbiomassen, einen Brennstoff, der in seiner Qualität dem Holz gleichkommt. So, das Ergebnis dieses Verfahrens ist, dass wir gegenüber einer Biogasanlage mit einer Nutzungseffizienz von 30-40% jetzt eine Biomasse-Nutzungseffizienz von fast 70% erreichen. Das heißt, wir verschwenden im Grunde nur wenig Energie für die Verfahrensschritte. Warum es uns so wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir einen hohen Anteil an wirklich nutzbarem Brennstoff produzieren, ist das eben schon genannte Verhältnis zwischen Stromverbrauch und Wärmeverbrauch, oder Strombedarf und Wärmebedarf. Wir haben dreimal mehr Wärmeverbrauch als Stromverbrauch energetisch betrachtet. Und ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass wenn wir eine Energiewende ernst meinen, wir einfach Wärmequellen erschließen müssen. Und dazu gehört in ganz wesentlichem Maße die Biomasse. Unsere Kalkulationen jetzt beruhen darauf, dass wenn wir etwa 2-3 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche plus den Überschuss Grünland plus den nicht genutzten Brachflächen in Deutschland nach diesem Verfahren nutzen würden, wäre das die Wärmeversorgung unter Einbeziehung der Sparpotenziale und der weiteren Alternativen gesichert, sonst nicht. Jetzt kommt natürlich diese grundsätzliche Diskussion auf in unserem Land, dass wir sagen, wir dürfen die Flächen auf Kosten der Nahrungsmittelproduktion nicht für Energieproduktion nutzen. Diese Diskussion ist etwas einseitig dadurch ausgefallen, weil wir Nahrungsmittelpflanzen nutzen für Treibstoffproduktion. Und da bin ich auch ein ganz entschiedener Gegner für diese Entwicklung, nämlich die Energiebilanzen, zum Beispiel die Alkoholproduktion aus Getreide, ist die Energiebilanz manchmal nur 1:1. Das heißt, wir stecken so viel Energie in den Prozess hinein, wie wir an Treibstoff herausholen. Das ist nicht akzeptabel. Wir verschwenden im Grunde die Flächen. Und es ist ja natürlich wichtig, darauf hinzuweisen, dass Flächen ja nicht vermehrbar sind. Wir müssen sie effizient nutzen. Diese sogenannte Teller-Tank-Diskussion bezieht sich auf Treibstoff. Und da bin ich 100% der Meinung, dass das eben verhindert werden muss. Wir werden die zukünftige Treibstoffproduktion oder die zukünftige Mobilität liegt wahrscheinlich in der elektrischen Mobilität oder eventuell auch in der Brennstoffzellentechnologie, niemals aber in der Produktion von Treibstoff aus Biomasse. Wenn man das Problem weltweit betrachtet, dann muss man natürlich sich erst recht engagieren gegen diese Form der Treibstoffproduktion aus Biomasse, weil in anderen Ländern tatsächlich den Menschen die Nahrung weggenommen wird für diesen Zweck. Und reiche Leute in diesen Ländern, die scheren sich nicht darum, ob die Bevölkerung genügend zu essen hat, sondern sie haben ein Interesse, möglicherweise zukünftig aufgrund der knapper werdenden Ölressourcen auf diese Art und Weise billig an Treibstoff heranzukommen. Die Entwicklung in Brasilien macht uns ja Sorgen. Ähnlicherweise macht uns Sorgen das Abholzen von Regenwäldern auch zur Produktion von Ölpflanzen für die Treibstoffproduktion. Und was wir als allererstes nicht dürfen, wir dürfen grundsätzlich keinen Biosprit importieren. Wir dürfen auch grundsätzlich keine Biomasse importieren aus anderen Ländern, um daraus in Deutschland in irgendeiner Weise Energie zu produzieren. Wir nehmen den anderen Menschen tatsächlich Nahrungsmittel weg auf diese Art und Weise, das geschieht aber nicht in Deutschland und in Europa. Wenn es tatsächlich einen Flächenmangel gäbe, eine Flächenkonkurrenz um Nahrungsmittel und Energie, dann muss man immer mit dem einen Argument kommen und sagen, wir essen in Deutschland, ein durchschnittlicher Erwachsener isst in Deutschland 400 Gramm Fleisch am Tag. Wenn er nur noch die Hälfte essen würde, hätten wir ungefähr die Hälfte unserer gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche frei für andere Zwecke, in diesem Falle für Energie. Schon jetzt wird 3/4 unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche nur für die Fleischproduktion verwendet. Dabei muss man wissen, dass im Durchschnitt eine Energieeinheit Fleisch mit 10 Energieeinheiten Nahrungsmittel produziert wird, also Pflanzennahrungsmittel produziert wird. Ein Mensch, der sich mit Fleisch satt isst, könnte, wenn er auf Fleischkonsum verzichtet, 10 Menschen mit satt werden lassen. Im Interesse unserer Gesundheit vor allen Dingen wäre die Reduktion vom Fleischkonsum wichtig und wie ich sagte, die Halbierung des Fleischkonsums würde in Deutschland fast die Hälfte unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche freisetzen für Energieproduktion. Wir werden auch diese Nahrungsmittel, die wir dann im Überschuss hätten, nicht exportieren. Es ist völlig falsch, Nahrungsmittel in Länder zu exportieren, die eine eigene Landwirtschaft haben, weil wir durch die Billigimporte, extra Billigexporte bzw. Billigimporte im Grunde die vorhandene Landwirtschaft ruinieren. Das ist auch nachgewiesen. Nahrungsmittel werden dann von uns exportiert, wenn eine Hungersnot entsteht. Das ist natürlich selbstverständlich.
Das war schon sehr umfassend. Trotzdem habe ich noch ein paar Fragen. Ich würde gerne am Anfang anfangen, also sprich mit der Produktion der Biomasse. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Kombination oder verwenden in Ihrem Verfahren eine Kombination einerseits von dem Grünschnitt, der ohnehin anfällt und bisher einfach weggeschmissen wird oder nicht sinnvoll genutzt wird. Und dann wollen Sie aber auch gezielt Biomasse anbauen. Dieser Anbau interessiert mich. Also auf welche Pflanzen setzen Sie da?
Das ist leicht zu beantworten, weil dieses Konzept, dieses Nutzungskonzept im Grunde völlig unabhängig ist von den Pflanzenarten, die wir anbauen. Natürlich suchen wir nach solchen Pflanzen, die viel Biomasse liefern. Aber wir werden, selbst wenn wir Mais anbauen, diesen Mais nicht als Monokultur anbauen, sondern wir werden immer mischen mit anderen Kulturpflanzen. Das lässt sich beispielsweise wunderbar machen, zum Beispiel in Kombination mit Sonnenblumen. Neueste Versuchsergebnisse zeigen, dass man beispielsweise sogar Gartenbohnen mit Mais kombinieren kann. Die Gartenbohnen haben den Vorteil, dass sie Stickstoff sammeln und den Boden zusätzlich mit Stickstoff versorgen. Also man kann die besten und die tollsten Kombinationen sich ausdenken. Alles unter dem Aspekt der Biodiversität und natürlich der Reduktion auch von Pestiziden oder der Vermeidung von Pestiziden. Und das ist das Gesamtkonzept natürlich, die Vermeidung von Erosion. Das ist ja weltweit eines unserer größten Umweltprobleme, die wir haben, auch in Deutschland.
Vermeiden Sie auch komplett den Einsatz von Kunstdünger dadurch?
Der Einsatz von Kunstdünger ist nicht nötig, wenn wir einen Teil des durch die Verbrennung der Biomasse emittierten Stickstoffs ersetzen durch Leguminosenanbau, was wir im Grunde auch demonstrieren. Die übrigen Nährstoffe gehen nicht verloren, sie befinden sich entweder in dem Saft bei der Aufarbeitung der Biomasse. Dieser Saft wird ja zu Biogas vergoren und der Rückstand wird wieder auf die Felder gebracht. Oder die Nährstoffe befinden sich in der Asche in den Verbrennungsöfen. Und hier muss man natürlich auch eine entsprechende Logistik aufbauen, um dann die Asche auch wieder zurückzuführen auf die Flächen, wo sie herkommt. Das dürfte aber nicht schwer sein, weil es sich lohnt, Asche wieder zurückzuführen, weil die Nährstoffe ja auch wertvoll sind und sie werden immer teurer.
Das heißt also, Sie bekommen letztlich in Bezug auf die Nährstoffe zu einem kompletten geschlossenen Kreislauf. Oder so gut
wie. Der geschlossene Kreislauf wäre sogar noch besser bei der herkömmlichen Biogastechnik, wo im Grunde auch kein Stickstoff verloren geht. Nur wenn wir einen Teil der Biomasse als Brennstoff einsetzen, was ja, wie ich versucht habe zu erläutern, nicht unbedingt für die Sicherung der Wärmeversorgung machen müssen, dann geht bei der Verbrennung der noch in dem biomassebefindlichen Stickstoff, der in der Biomasse befindliche Stickstoff natürlich verloren. Mhm. Den müssen wir ersetzen. Allerdings müssen wir nochmal sagen, dass wir einen Teil des Stickstoffs, je nach Pflanzenart auch einen größeren Anteil des Stickstoffs, durch den Pressvorgang in die Flüssigkeit bringen. Und dieser geht jetzt über die Biogasanlage natürlich nicht verloren. Das heißt, immer ein Anteil von 30-50% muss ersetzt werden. Das lässt sich aber, wie wir das im ökologischen Landbau ja auch beherrschen, durch den Anbau von Leguminosen ausgleichen. Und die Leguminosen wiederum, ich sage das ja, sind ein wunderbarer Partner, zum Beispiel von anderen Kulturpflanzen.
Ja, und der Feldanbau Ihrer Energiepflanzen, der folgt dann irgendeinem Fruchtwechsel oder
das,
Bioanbauregeln ganz allgemein?
Das würden wir so sehen. Wir würden den Energiepflanzenanbau, wenn man sagen würde, wir brauchen 25% unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche für Energiepflanzenanbau, vielleicht auch weniger, dass man das dann einschaltet in eine ganz normale Fruchtfolge. Das würde bedeuten, dass wenigstens alle 4 Jahre ein konventioneller Landwirt ökologisch wirtschaftet, weil er keine Pestizide aufwendet. Und auch mit dieser Zweikulturnutzungssystem, das sich auch tatsächlich als ertraglich überlegen erwiesen hat, auch keine Erosion verursacht. Im ökologischen Landbau ist dieses Anbauverfahren insofern zusätzlich interessant, als man noch mehr Leguminosen, also stickstoffsammelnde Pflanzen, anbauen kann, die dann letzten Endes in das Gesamtsystem des ökologisch wirtschaftenden Betriebes Stickstoff hineinbringt, weil ja Stickstoff bekanntlich eigentlich der ertragsbegrenzende Faktor in der landwirtschaftlichen Produktion ist, gerade im ökologischen Landbau. Mhm. Vor allen Dingen bin ich auch der Meinung, dass gerade Energiepflanzenanbau im ökologischen Landbau deswegen von Interesse sein müsste, als man neue Freiheiten gewinnt. Wenn ein Feld beispielsweise stark verunkrautet ist, wo ein Landwirt oft nichts dazu kann, kann er frühzeitig dieses Feld ernten für Energiepflanzenproduktion. Man muss nicht mit ansehen, wie die Samen dieser Unkrautpflanzen reif werden und das Feld auf Jahre hin verderben. Mhm.
Gibt es für Ihr Verfahren eine Mindestgröße? Also könnte beispielsweise eine Schrebergartenanlage sich zusammentun und sagen, wir möchten jetzt gerne hier Energie produzieren, oder ist das illusorisch?
Nein, das geht nicht. Das ist eigentlich im Augenblick bei unserer Diskussion um diese Anlagen das Thema, wie groß muss sie sein, damit sie rentabel wirtschaftet und dass auch der Brennstoff und das Biogas zu guten Preisen verkauft werden kann. Wir haben ja leider, wir sind zwar seit einigen Jahren propagieren wir dieses Konzept, aber leider haben wir erst eine mobile Pilotanlage, die sich aber als sehr leistungsfähig und erfolgreich darstellt. Von meinem Nachfolger in Witzenhausen konzipiert und betrieben. Und wir haben jetzt in der Stadt Baden-Baden eine erste Großanlage, bei der überwiegend Bioabfälle, aber auch Grünschnitt und Bioabfälle aus der Rheinauen verwertet werden. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht so aus, als wenn das sehr, sehr wirtschaftlich sein kann. Aber nochmal, um auf Ihre Frage zu kommen, die Anlage muss schon ein Einzugsgebiet haben von mehreren 100 Hektar.
Ah ja, okay.
Hm. Also solche Abfälle, wie Sie eben nannten, die müssen einfach gesammelt werden und dann in einer zentralen Ort verarbeitet werden, wie das in Baden-Baden auch der Fall ist.
Ja, Sie haben ja gerade schon Baden-Baden angesprochen. Das wäre nämlich so meine nächste Frage gewesen. In welchem Reifestadium ist dieses Verfahren? Also ist es immer noch in erster Linie ein Forschungsprojekt oder gibt es schon mehrere in Betrieb befindliche Anlagen draußen?
Nein, das neben dieser Pilotanlage, von der ich sprach, die von meinem Nachfolger betrieben wird, gibt es jetzt eine erste wirklich kommerzielle Anlage in Baden-Baden mit ziemlich hohen Mengen an Biomassen, die dort verarbeitet werden. Sie ist zu besichtigen, man kann sich auch Informationen besorgen.
Ja, Wir haben uns ja das erste Mal gesehen im August, da waren Sie auf der Solarkonferenz in Mecklenburg-Vorpommern und haben da Ihr Biomassekonzept im Zusammenhang mit der A7 vorgestellt. Ja, eigentlich genau das Gleiche wie das, was Sie jetzt gerade schon gesagt haben. Ich glaube, waren da noch irgendwelche Aspekte drin, die wir noch nicht berührt haben.
Ja, nun, es ist schon reizvoll, sich mit dieser Idee zu beschäftigen. Die Idee stammt ja von einem alternativen Nobelpreisträger, Herrn Scheer, der leider voriges Jahr verstorben ist.
Ja.
Und wäre so ein Demonstrationsprojekt, A7, deswegen, weil fast alle Bundesländer von der A7 berührt werden. Und man stellt sich im ersten Schritt vor, man baut Photovoltaikanlagen und Windräder, und wir haben uns jetzt da eingemischt und gesagt, jetzt können wir doch genau das, was ich eben geschildert habe, diese landschaftsgestaltenden Möglichkeiten, die wir mit dem Energiepflanzenanbau haben, mit einbeziehen. Und man kann rechts und links der Autobahn erstens die ganzen Grünschnitte und die Biomassen ernten, die man jetzt auch wegwerft. Aber man kann auch landschaftsgestalterisch dann natürlich auch zusätzlich tätig werden, dass man sagt, man hat rechts und links tatsächlich die Landschaft noch weiter verschönert durch Pflanzenvielfalt, durch bunte Felder. Und das würde natürlich unserem Anliegen, die regenerative Energie schleunigst in unserem Lande einzuführen, natürlich sehr entgegenkommen.
Mhm. Sie sind ja jetzt seit 5 Jahren emeritiert, haben Sie gesagt. Ich habe Sie also im August auf der Solarkonferenz in Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt, haben Sie einen Vortrag gehalten. Dann war ich letztens in Witzenhausen, habe Sie aber nicht angetroffen, weil Sie gerade im Ausland waren. Und wir treffen uns im Moment hier in Gelsenkirchen auf dem Umweltratschlag. Also emeritiert heißt also bestimmt nicht, dass Sie jetzt irgendwie ein Rentnerdasein oder so führen, sondern ich habe eher das Gefühl, es geht mehr in Richtung Rentnerstress. Oder wie sieht so Ihr Alltag jetzt aus?
Das kann ich nicht bestätigen. Ich genieße mein Dasein, zumal ich mich einer wachsenden Schar an Enkeln erfreue. Aber ich halte gerne Vorträge, aber ich melde mich nicht zu Vorträgen, sondern ich lasse mich, wenn, dann werde ich eingeladen. Und dann bin ich natürlich froh und glücklich, weil man auch 5 Jahre nach der Pensionierung noch was Aktuelles zu berichten hat. Es macht mir einfach Spaß. Ich habe im Grunde ein schönes, erfülltes Leben.
Wunderbar. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank.
Gut.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Neue Ideen für alle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Mehr Infos unter www.sunpod.de.